wenn man sich nur vorstellt, was für eine Macht man hat, dass man jungen Köpfen mit beeinflussen kann, das ist krass. Also die beim Wachsen zu sehen, da kriege ich Gänsehaut vor der Verantwortung auch und vor den Möglichkeiten, die man hat als Lehrkraft. Und also es gibt für mich kaum einen Beruf, der so viel Sinn hat, wie dieser Beruf. Und ich denke mir manchmal auch im Klassenzimmer, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Unterricht bin, wow, jeder von denen hat gerade ein hochkomplexes Leben mit Problemen, mit Bedürfnissen, mit Erwartungshaltungen, die sich entwickelt haben über die Jahre. Und ich glaube, wenn man so in die Schule reingeht, also einfach nur Interesse an dem Menschen hat, dass man total glücklich wird in dem Beruf. Ja, vielleicht kommt es auch ein bisschen aus meiner Kultur her. In meiner Kultur ist es so, dass der Lehrberuf ist der heiligste der Berufe, weil man das größte Gut weitergibt, was es gibt, nämlich Wissen. Also Wissen ist das höchste Gut von Menschen und es wird weitergegeben. Wenn man Schüler vom Müssen zum Wollen kriegen möchte, dann muss man sich so ein bisschen frei machen von der autoritären Lehrerschaft und mehr zur echten Lehrerschaft. Schule ist der größte Spielplatz, den es gibt, weil es gibt kaum etwas, wo du so viel so wenig Negativkonsequenzen hast. Du kannst ja alles ausprobieren, Methoden, Projekte, die können alle schieflaufen und keiner stirbt. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Wenn du eine gute Beziehungsebene hast, verzeihen dir die Schüler das auch. Ich glaube ja, dass wenn die Schülerinnen und Schüler nicht für die nächste Klausur lernen, sondern anfangen, über ihr Leben nachzudenken. Das ist für mich Erfolg im Lehrberuf.
Hamid Davan, mein heutiger Gast im Podcast, hat den Deutschen Lehrkräftepreis 2023 gewonnen, weil seine Schülerinnen und Schüler so unglaublich überzeugt von seiner Arbeit und vor allen Dingen von seiner Menschlichkeit sind. Er erzählt im Laufe des Podcasts unglaubliche Geschichten, die selbst mir zwischendurch die Tränen in die Augen trieben, weil sie so berührend sind. Es geht um Einzelschicksale, es geht aber auch um das Thema Glück im Leben, in der Schule, darüber hinaus und auch den Einfluss von Social Media, WhatsApp und Co. auf das Glücksgefühl. Im Laufe dieser Stunde gibt er vieles von seiner Einstellung und seiner Haltung preis. Und von daher war dieser Podcast einer der gewinnbringendsten auch für mich selbst und meine eigene Lehrerentwicklung. Ich denke, ich konnte einiges daraus mitnehmen und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Sie diese Folge bis zum Ende hören, können auch Sie einiges daraus mitnehmen. Und nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte. Hier kommen Lehrkräfte zu Wort, die aus Sicht unserer Schülerinnen und Schüler einfach motivierend, inspirierend und begeisternd sind. Und auf diese Art einfach tolle Vorbilder im Lehrberuf. Hallo zusammen zu einer neuen Folge und zwar heute mit dem Lehrer Hamid Davan, kurz Hamo, wir waren beim Du,
ja,
von der Mathilde-Planck-Schule in Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Und der Hamid, der Hamo, der hat den Deutschen Lehrkräftepreis 2023 gewonnen. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut von ihm und wollte ihn sofort in diesen Podcast einladen, weil der Hamo, glaube ich, ganz viel zu sagen hat und da freue ich mich sehr drauf, auf ein interessantes Gespräch heute mit ihm. Hamo, guten Morgen, wie geht's dir?
Guten Morgen, vielen, vielen Dank für die Einladung erst einmal. Mir geht's gut, ich freue mich hier zu sein und ich bin gespannt, ob ich wirklich so viel zu erzählen habe.
Ah, das glaube ich schon. Also das Interessante ist, wenn man Hamo bei Google eingibt und sich mal Videos anschaut oder seinen Instagram-Kanal, auf den man dann kommt, sich das mal anschaut, dann kriegt man wirklich schon mal ein Bild von ihm. Aber er ist ja nicht nur bei Instagram oder per Videos irgendwie erreichbar, abrufbar im Internet, sondern er unterrichtet auch. Und zwar, was machst du genau? Welche Fächer unterrichtest du?
Ja, ich unterrichte die Fächer Gesundheit und Biologie, Pflege, Sport und das Schulfach Glück an einer beruflichen Schule, also an einem beruflichen Gymnasium bin da sehr, sehr glücklich.
Welche Schüler, was für ein Schülerklientel hast du da? Welches Alter?
Ich glaube, meine jüngste Schülerin ist 15 und mein ältester Schüler ist 63. Das heißt, das Alter variiert brutal, gerade in der Pflege, wo man dann viele junge Menschen hat und auch sehr, sehr viele Menschen, die einfach noch was bewegen wollen, die auch teilweise diesen Beruf machen müssen, damit sie hier in Deutschland bleiben dürfen. Mhm. Da ist die Altersspanne riesig.
riesig groß. 63, wie kommt es, dass der dann noch in die Schule geht?
Ja, der war, also das ist ein Schüler von mir, der ist eigentlich gelernter Ingenieur und hat gemerkt in seinem Berufsleben, dass er nicht mehr glücklich ist und er wollte was der Gesellschaft zurückgeben und hat dann die Ausbildung zur Pflegekraft angefangen. Finde ich brutal stark. Er wird dieses Jahr fertig und hat dann noch 2-3 Jahre bis zur Rente und das war ihm ein Herzensanliegen.
Ja, klasse, aber das ist doch schön. Besser spät als nie. Ne? Und von daher, ich kenne das aber auch, ich bin ja auch an der Berufsschule und habe da auch teilweise doch den einen oder anderen über 50 und von daher, ich finde es immer toll, man bleibt frisch im Kopf auch, ne, wenn man sich neue Ziele setzt.
Ja, vor allem, wenn sie dann am Handy daddeln, dann denkt man sich auch, ja, das könnte mein Papa sein, dann soll er halt.
Du bist dann nicht mehr Pädagoge an der Stelle, ne? Da brauchst du nicht mehr erziehen. Das geht mir genauso. Es wäre auch irgendwie peinlich, da jetzt so einen Oberlehrerspruch zu bringen, nur weil da jemand vielleicht irgendwas gerade da regelt, oder?
Fände ich auch.
Ja, ja. Ja, du bist, Hammo, ich habe mir das aufgeschrieben, du bist aber auch Vertrauenslehrer bei euch an der Schule. Du bist Mitarbeiter am Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung. Was machst du denn da noch so nebenher?
Also als Verbindungslehrer an der Schule gibt's bei uns ganz viele Projekte, die wir organisieren. Auch, dass wir das Bindeglied sind zwischen Schülern und Lehrern und auch der Schulleitung. Und da arbeiten wir vor allem projektbezogen bei uns an der SMV. Und am ZSL, also heißt es Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, da bin ich in den Bereichen Sport, da bin ich Fachberater Sport und entwickle da Unterricht weiter. Ich bin im Bereich Pädagogik, da geht es um herausforderndes Schülerverhalten, aber auch um positive Psychologie durch das Schulfach Glück. Und schlussendlich noch im Niklas-Team, da geht es um Rassismusarbeit in Schulen.
Da also sehr vielseitig.
Sehr vielseitig unterwegs, genau.
Ja, kommen wir gleich mal auf dieses total entscheidende Thema. Ich glaube auch aktuell ist es wichtiger denn je, irgendwie sich um Glück zu bemühen. Also ich habe es jetzt schon 2-3 Mal bei dir rausgehört, du unterrichtest das Fach Glück, du bildest dich da auch selber weiter drin fort. In dem ersten Gespräch, das wir beide zusammengeführt haben, hast du schon so durchblicken lassen, dass du auch im Privaten vielleicht mal das thematisierst oder Methoden aufgreifst der positiven Psychologie. Und von daher würde mich einfach mal so interessieren, hat dich jemand dazu verpflichtet, dieses Fach zu unterrichten an der Schule? Bist du selbst zum Schulleiter gegangen, weil es dir wichtig ist? Wie war das?
Ja, ich glaube, dafür muss man sich so ein bisschen meine Biografie anschauen. Wir sind ja als geflüchtete Menschen aus Afghanistan hergekommen und sind mit anderen zusammen geflohen, die es einfach nicht geschafft haben hierher. Und ich habe mich schon immer im Leben gefragt, warum hatten wir so viel Glück? Und was bedeutet Glück eigentlich? Und später habe ich auch lange dann in der Pflege gearbeitet und war Sterbebegleiter und mich hat immer dieses Thema Glück so beschäftigt. Und irgendwann habe ich dann im Studium noch beschlossen, ich mache jetzt die Ausbildung zum Schulfach Glück. Nicht, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich ein Unterrichtsfach draus mache, sondern weil ich das eigentlich für mich haben wollte. Und habe dann später auch per Fernstudium Psychological Wellbeing in Yale studiert, also was Glück eigentlich in der Wissenschaft ist und wollte das einfach an die Schüler ranbringen. Also gerade während Corona, mentale Gesundheit, alles ist untergegangen, habe ich mit der Schulleitung gesprochen, wie wir das machen können und ich bin da total dankbar, dass meine Schulleitung mir da sehr, sehr vertraut und mir gesagt hat, wir können das Schulfach Glück ausprobieren. Und wir haben es auch tatsächlich in zwei Fächern. Einmal haben wir so eine Schulform AV-Dual, da kommen die Schüler hin, die den Hauptschulabschluss nicht haben oder den verbessern müssen. Da haben wir es verpflichtend, sogar weil wir gemerkt haben, dass das diesen Schülern besonders gut tut. Also dass die nochmal stärken, dass die nochmal sich ganz anders kennenlernen. Und ein netter Nebeneffekt ist auch, dass es viel weniger herausforderndes Schülerverhalten in den Klassen gibt, weil sie kein Ventil mehr brauchen, sondern sich mit sich auseinandersetzen und auch sich selber viel besser verstehen. Und in der Oberstufe haben wir es dann eben auch als Wahlbereich, im Wahlbereich und da gibt es immer 60 Anmeldungen für 20, 30 Plätze. Also da merkt man auch, dass das ganz, ganz wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler, dass sie sich mit sich und mit der mentalen Gesundheit auseinandersetzen. Und vielleicht als Nebensatz noch, wir machen das immer freitagmittags. Das heißt, wer freitagmittags vor den Ferien noch in der Schule bleiben will, um sich mit sich auseinanderzusetzen, da merkt man einfach, dass der Bedarf sehr, sehr groß ist und dass man auch sehr viele tolle Schülerinnen und Schüler hat.
Das kommt dann entsprechend nach dem Pflichtprogramm freitags, dass ihr einfach dann die Stunden nochmal hinterher schiebt und keiner nach Hause geht vorher.
Genau, und bei uns ist Freitagskonferenzzeit. Das heißt, wir haben keine Mittagsschule freitags. Nur diese Schüler haben Mittagsschule und die bleiben dann auch freiwillig da. Und da denke ich, kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn die Schüler vor den Ferien freiwillig noch da bleiben. Und sie sagen auch, das fühlt sich nicht wie Mittagsschule an. Das fühlt sich an, wie sich mit sich und mit seinen Freunden zu treffen und wieder was übers Leben zu lernen. Das freut mich total.
Cool. Also für die Zuhörer und auch natürlich für mich selbst, was wäre dein Tipp, wenn jemand da jetzt im Prinzip auf den Geschmack gekommen ist durchs Zuhören und sagt, ja, das würde mich mal interessieren, was muss ich genau für eine Vorbildung da vielleicht für haben, um das vielleicht selbst an der eigenen Schule zu etablieren?
Also es gibt viele Institute, die das mittlerweile anbieten, diese Ausbildung zum Schulfach Glück. Es gibt unter anderem das Fritz-Schubert-Institut in Heidelberg, das es begründet hat. Da gibt es Ableger jetzt mittlerweile eigentlich in Berlin, in NRW gibt es mittlerweile Ableger. Da müsste man einfach nur schauen, Schulfach Glück und dann das Bundesland eingeben, was da kommen würde. Diese Ausbildung geht 12 Monate, ist berufsbegleitend. Das heißt, man lernt immer ein Modul und kann es dann direkt in der Schule umsetzen und reflektiert dann das Modul den Monat drauf wieder. Und ich weiß gar nicht, also ich finde es gut, wenn man so ein Schulfach anbieten möchte, dass man diese Ausbildung dazu hat, aber ich finde ganz, ganz, ganz viele Teile davon kann man einfach selber im Unterricht etablieren. Und das ist das, wofür ich eigentlich brenne, dass man nicht eben dieses Schulfach hat, sondern ich mache das auch in der Pflege oder auch im Sportunterricht mache ich das teilweise, weil es geht ja darum, um Persönlichkeitswachstum, um diese Lebenskompetenzen, die Schüler haben sollen. Also nicht nur, wie kann ich stärken, sondern wie gehe ich mit Stress um, wie lerne ich Dankbarkeit, wie schaffe ich es im Moment zu leben, wie führe ich Beziehungen, wie lieben Menschen, wie streitet man und so weiter und so fort. Und ich finde irgendwie, dass man das eigentlich in jedem Fach machen kann. Auch lernen, dass man nicht nur den Schülern vermittelt, was sie lernen sollen, sondern eigentlich, wie kann ich mir Sachen merken? Und das ist bei mir dann immer interessant, dann hole ich immer einmal jemanden, der ein Gedächtnisweltmeister ist, der dann den Schülern so ein bisschen erzählt, was sind denn so einfache Techniken, um sich Dinge zu merken? Und ich meine, wir Lehrkräfte können viel über Lernen sagen, aber ich glaube, das ist nochmal was anderes, wenn man das so von Leuten hört, die das wirklich professionell sehr gut machen und auch wirklich tolle Techniken haben, die ich mir auch angeeignet habe. Natürlich lerne ich da jedes Mal mit dazu.
Kann man sich was von abschauen, ne? Aber was mir in jedem Fall auffällt, ist, dass es manchmal ja auch viel glaubwürdiger oder viel besser ist für den Unterricht, einfach mal zu sagen, hier, ich bin da nicht der Vollexperte, ich spreche da jetzt auch nur in der Theorie drüber, lasst uns mal den Experten XY holen für genau das, was man gerade im Unterricht macht. Oder? Ist doch gewinnbringend, ne?
Absolut. Und ich finde, da haben wir auch, also ich finde, wir nutzen die Ressourcen innerhalb der Lehrerschaft viel zu wenig. Also es gibt so viele Ressourcen innerhalb der Lehrerschaft, wo Lehrer eigentlich Experten sind, aber sich nicht trauen, sich aus der Hand zu geben. Also nicht trauen, authentisch zu sein, zu sagen, hey, das und das kann ich auch. Zum Beispiel haben wir einen Lehrer, der den Ironman läuft und das weiß einfach keiner. Und das wäre schon nochmal interessant, solche Leute einzuladen. Oder eben, bei mir in Gesundheit und Biologie geht es oft um Krankheiten, zum Beispiel Herzinfarkt oder Demenz oder Diabetes und sonst irgendwas. Und da habe ich auch schon das ein oder andere Mal meinen Papa mal mit in die Schule gebracht, der eben auch multimorbide ist. Und das ist schon immer was anderes, wenn die Schüler davon lernen. Und wir haben in der Lehrerschaft sehr, sehr viele Menschen, die sehr viele Leute kennen, wo man Potenziale ja nutzen kann. Auch irgendwie Ernährungsberater, die noch irgendwie Lehrer, die zusätzlich Ernährungsberater sind, die man auch ja so einpflegen kann in die Schule.
Das ist schön, dass du das sagst. Also ich finde dieses Ermutigen dazu, Leute zu holen, die da drüber Bescheid wissen oder eine eigene Geschichte zu erzählen haben, ne? Das hätte ich mir manchmal gewünscht, früher als ich Schüler war, setzt natürlich voraus, dass die Lehrkraft auch einfach dann, ja, so mutig, offen, wie auch immer man das nennt, ist und dann einfach sagt, ja, ich hole mir den Experten. Aus der Hirnforschung fällt mir da gerade noch ein, Nutzung der kommunalen Intelligenz, auch von Gerald Hüther, den ich ja sehr schätze, schon mehrfach in den letzten Podcasts auch erwähnt, der im Prinzip sagt so, begreift doch Schule nicht als geschlossenen Raum, sondern hol das Leben in die Schule, also sprich die Leute aus deinem Umfeld, aus deiner Kommune, aus deiner Stadtregion, die einfach was zu sagen haben und da Experten sind.
Ja? Und das ist genau meins. weil ich auch sage, dass man, also man hat so viele kommunale und regionale Experten und auch ältere Menschen. Also wir haben auch schon ältere Menschen, die Großeltern von unseren Schülern in die Schule geholt, die dann eben fragen mussten, sich Fragen vorbereitet haben, irgendwie, was bedeutet für dich Glück oder was würdest du heute anders machen, wenn du jünger wärst und so weiter. Das ist so genial, wenn dann die eigenen Großeltern auch irgendwie mit im Unterricht sind oder eben gerade zum Thema Burnout, das ist für mich eigentlich die einträglichste Stunde gewesen, dass dann ein Kollege berichtet hat über seinen Burnout. Also den Schülern dann berichtet hat, wie er einen Burnout hatte und wie er es gar nicht. Und die Schüler kennen den Kollegen und haben ihn nie damit assoziiert. Und ich glaube, das hat auch irgendwas so innerhalb der Klasse und innerhalb der Lehrer-Schülerschaft gemacht, dass man vulnerabel ist, dass man sich zeigt, dass man sich aus der Hand gibt. Und ich glaube immer, du musst dich aus der Hand geben, dass andere die Hand annehmen können. Und das ist das, was ich momentan sage, das hat sich krass verändert in der Schülerschaft. Früher konntest du ja, ich glaube, du hast es so gut berichtet letztes Mal von deinem Französischlehrer, der dann von oben nach unten immer gesagt hat, was ihr machen sollt, und man hat es eben aus Angst gemacht. Und ich glaube, wenn man möchte, dass Schüler einem vertrauen, muss man ihnen die Möglichkeit geben, dass sie dieses Vertrauen erhalten können. Und das ist eben, indem man authentisch ist und indem man auch sagt, dass man einfach nicht gut drauf ist heute, weil gestern man einen totalen Streit hatte mit seiner Ehefrau oder sonst was. Also keine Ahnung, war jetzt nur so ein Beispiel, aber das ist, dass man einfach merkt, oh krass, das sind auch Menschen und die sind genauso wie ich und nicht irgendwelche Aliens, die perfekt jetzt in Englisch, Französisch oder sonst was sind und mir das Wissen vermitteln wollen, weil ich glaube, dass wenn man Schüler vom Müssen zum Wollen kriegen möchte, dann muss man sich so ein bisschen frei machen von der autoritären Lehrerschaft und mehr zur echten Lehrerschaft. Was sagst du dazu?
Ja, also ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht, dass es halt einfach so ist, aber auch durch die Podcast-Gäste aus den ersten Folgen. Sei einfach du selbst. Also es ist so schön, wie ihr euch ähnelt von der Einstellung. Also du dich mit vielen, die ich schon im Interview hatte, die halt einfach sagen, nee, Alex, spiel jetzt hier nicht denjenigen, der hier immer voller Power ist und gut drauf ist, sondern sei doch einfach du selbst. Und wenn es halt kacke ist, dann ist es halt kacke. Und dann sollte man es auch nicht schönreden. Und dann sagt man halt auch einfach so, liebe Klasse, heute bin ich mal nicht so gut drauf, wie ihr mich normalerweise kennt. Ich sag mal, normalerweise ist man ja dann doch offen, fröhlich und nett und sehr klasse zugewandt und wie man dann halt immer ist. Aber Ausnahmetage gibt es immer. Dann halt doch damit nicht hinterm Berg, sondern sei ehrlich und gib's auch zu. Ne? Und ich finde auch, wenn du mich schon fragst, dass es halt wirklich so ist, wenn du das selber bist, authentisch und dich auch mal verletzlich zeigst oder auch mal unwissend, das habe ich mich am Anfang überhaupt nicht getraut, einzugestehen, das weiß ich nicht. Ja, dann druckst du rum als junger Lehrer und denkst dir so, nicht, dass der meine Fachkompetenz hier in Frage stellt, aber mit den Jahren habe ich auch immer mehr gelernt, authentisch zu sagen, sollte zwar nicht so häufig vorkommen, ist klar, aber authentisch zu sagen, nee, weiß ich nicht, lass uns doch mal gemeinsam nachgucken oder schau du doch mal nach, ich bin selber interessiert dran, was du sagst. Das ist cool und es steigert, glaube ich, auch den Mut der Schülerinnen und Schüler, selbst authentisch zu sein und nicht so verschlossen. Bei manchen Klassen hat man es ja dann so, da ist so eine Ruhe und du weißt gar nicht, was denken die über dich, über den Unterricht. Und ich glaube, die kannst du ein bisschen öffnen. Das klappt natürlich nicht immer, aber ein bisschen öffnen, wenn du einfach selber diese Authentizität hast, oder?
Ja, total. Also ich glaube, das Zitat, das ich immer bringe bei den Schülern, ist immer, Elend ist freiwillig. Das heißt, es gibt ja die Schülerinnen und Schüler, die dann, die sich dann suhlen in der schlechten mündlichen Note und dann sagen sie, ah, ist ein doofer Lehrer oder sonst irgendwas, statt dann einfach zu kommen und einfach das Gespräch aufzusuchen. Und was ich total toll finde an meinen Schülerinnen und Schülern ist, dass wenn es ihnen schlecht geht, oder wenn sie einen schlechten Tag haben, dass sie dann einfach kommen. Wir haben meistens ein Kommando mit den Schülern, dass sie einfach zu mir kommen und sagen, heute nicht. Dann weiß ich, ich mache von den Schülern keine mündliche Note heute, weil irgendwas in der Familie war, weil irgendwie XYZ passiert ist. Und deswegen immer dieses Elend ist freiwillig, ist, wenn man keine Kommunikation hat, dann ist jedes Elend, was danach kommt, eigentlich freiwillig gewählt. Und ich konnte mich gerade total gut identifizieren mit dir, mit diesen Fragen. Ich mache Gesundheit und Bio und dann kommen meistens die Schüler, die dann sagen, ja, meine Oma hat die und die Krankheit, liegt es an dem und dem Symptom, kann dann. Und früher saß ich nebendran und habe gegoogelt, während die Frage gestellt wurde, und wollte so tun, als ob ich es weiß. Und mittlerweile sage ich ganz transparent, keine Ahnung. Aber weißt du was, du kannst es rausfinden und es mir morgen erklären. Und ich suche auch. Und das ist total cool, weil man dadurch etwas schafft, was sich krass gewandelt hat. Man merkt einfach, Nichtwissen und Fehler sind Lernchancen und wir lernen gemeinsam in der Schule. Also Schule ist ein Lernraum, der Lehrer weiß nicht alles. Ich lerne viel mehr von meinen Schülern als die von mir, glaube ich, manchmal so am Tag. Und ich glaube, das ist auch so eine konstruktive Fehlerkultur und die beginnt beim Lehrer. Also wenn ich was nicht weiß, dann sage ich, ich weiß es nicht, aber weißt du was, es interessiert mich gerade so sehr, kannst du mal nachschauen. Und das ist dann irgendwie schön, weil sich dadurch eine Kultur etabliert innerhalb des Klassenzimmers, muss nicht Schule sein, aber innerhalb des Klassenzimmers, wo man sagt, hey krass, ich bin offen, auch mein Lehrer weiß nicht alles, aber wir haben die Möglichkeiten und die Tools, wie wir das herausfinden können und dann lernen wir gemeinsam. Und ich habe früher mal in der Stunde gemacht, mache ich mittlerweile auch, was ist das, was ihr heute neu gelernt habt? Dann sagen die Schüler immer 5 Sachen, die sie heute neu gelernt haben nach der Stunde. Das mache ich nach jeder Stunde, auch in Sport. Was ist das, was ihr heute neu gelernt habt? Oder was für euch heute interessant war? Und dann sage ich aber am Ende oft auch, was ich heute neu gelernt habe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Schüler dann so zum Nachdenken bringt, dass wir hier einen gemeinsamen Lernraum haben.
Genau.
Toll. Also, genau darüber habe ich mir eigentlich auch gerade in den letzten Tagen Gedanken gemacht, wer lernt eigentlich von wem? So, du bist Lehrer, du willst belehren unter Umständen. Das klappt ja mal weniger und mal besser. Und gleichzeitig aber genau diese Perspektive, das nicht außer Acht zu lassen, im Nachhinein mal in sich zu gehen, auf der Fahrt nach Hause oder so nach der Schule zu sagen, was habe ich denn eigentlich heute von den Schülern gelernt? Ne? Und ich erinnere mich da jetzt neulich an eine Stunde, so 2 Wochen her, da sprechen wir in Gesundheitsförderung immer darüber, was macht mich krank? So, oder was hält mich gesund? Also beides, sie dürfen aber die Themen frei wählen, damit sie sich auch damit identifizieren, mit dem, was sie dann zeigen. Und da hat eine Schülerin einen so tiefen Beitrag über auch das Thema Social Media Burnout und so weiter geleistet, wo ich danach den Schülern gedankt habe dafür, dass ich auf einmal sie besser kennengelernt habe, ihre Lebensumstände. Es war mucksmäuschenstill in der Klasse und ich glaube, weil das ja auch jeder macht, er gibt ein Stück weit Preis von sich. Also man erzählt auch erstmal seine Geschichte. Also ich ermutige dazu, ich kann es nicht voraussetzen oder verlangen, aber ich ermutige dazu, erzählt doch bitte am Anfang jetzt nicht mit einer PowerPoint, sondern einfach nur frei eure Geschichte, warum dieses Thema für euch wichtig ist. Und dann startet mit den Zahlen, Daten, Fakten zu einem Thema. Und da fahre ich regelmäßig nach Hause und denke mir, boah, du hast so viel über deine Klasse gelernt. Ne? Wie schön eigentlich und das, also ich habe mir das gerade aufgeschrieben, ne? Also als Methode, als kleine Mini-Methode am Ende, was habt ihr heute gelernt und was habe ich heute gelernt? Und das ist doch Kommunikation auf Augenhöhe, ne?
Ja, und das ist halt die Frage, wie siehst du Schule? Siehst du Schule als Top-Down oder siehst du Schule als Bottom-Up oder siehst du Schule als gleichwertig? Und ich glaube, gerade bei Social Media etc., da haben wir Lehrkräfte ja schon auch ein bisschen Angst, das im Unterricht einzubinden, weil wir da nicht so die Expertise sind. Deswegen war ich nicht auf Instagram, sondern auf TikTok sehr lange. Auf TikTok, weil ich einfach das wissen wollte. Und die Frage ist auch, schreibst du Lehrer mit H oder mit 2 E? Also bist du leer wie ein Behälter, der aufnimmt? Oder bist du der oben kommt? Und ich denke mir manchmal auch im Unterricht, wenn ich dann belehrend sein will, was ist eigentlich das Ziel gerade? Ist das Ziel gerade, dass die Schüler selber auf die Antwort kommen? Oder ist es, also, dass sie sich selber Gedanken darüber machen, sich weiterentwickeln? Oder ist das Ziel gerade, dass ich ihnen sag, was die Lösung ist? Und beides hat seine Berechtigung. Aber ich glaube, was ich aus der Sterbebegleitung und aus der Pflege gelernt habe, was ich auf jeden Fall mitnehme im Lehrberuf, ist, wir haben unfassbar interessante Menschen vor uns sitzen. Und manchmal ist es einfach wichtig, dass wir den Menschen das Gefühl geben, dass sie interessant sind, weil sie sehen das oft nicht. Aber es sind interessante Menschen, die total, jeder hat sein eigenes Leben Es gibt aus dem 19. Jahrhundert, gibt es ein Buch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das sind so Begriffe, für die man kein Wort hat im Alltag. Und ich habe dieses Wort, das heißt Sonder. Und dieses Wort ist beispielsweise, wenn du im Stadion sitzt, im Fußballstadion, und du merkst auf einmal, da sind 60.000, 80.000 Menschen, die haben genauso ein komplexes Leben wie du. Und jeder von denen hat irgendwie Ängste, Sorgen, Glück, Liebe in sich, Geschichten in sich. Und ich denke mir manchmal auch im Klassenzimmer, wenn ich zum Beispiel in irgendeinem Unterricht bin, wow, jeder von denen hat gerade ein hochkomplexes Leben mit Problemen, mit Bedürfnissen, mit Erwartungshaltungen, die sich entwickelt haben über die Jahre. Und ich glaube, wenn man so in die Schule reingeht, also einfach nur Interesse an dem Menschen hat, dass man total glücklich wird in dem Beruf. Weil das ist ja das, wovon wir leben. Wir sind Menschen, die mit Menschen zusammenarbeiten.
Ja, also ich bin da ein bisschen sprachlos, Hammo. Das ist wirklich schön zu hören. Es berührt wirklich, was du erzählst. Weil wir haben schon manchmal den Eindruck, es gibt so viele Menschen, die so ich-bezogen denken, was bringt mir das jetzt, irgendeine Sache, oder halt sich darüber hinaus dann überhaupt nicht die Mühe machen, empathisch zu sein. Ne? Und ich finde jetzt gerade im Lehrberuf, also mich wundert es dann jetzt nicht, und das, also bitte nicht falsch verstehen, aber es ist ein fettes Lob, dass du den Lehrkräftepreis gewonnen hast, das wundert mich dann nicht. Also es ist ja genau das, was wir an Menschen generell lieben, vielleicht auch an Vorbildern, an Mentoren, an Lehrern, die sich einfach wirklich aufrichtig für mich interessieren. Und das ist eine Haltung, die durchscheint, die du einem Gegenüber anmerkst. Es ist auch die Basis von guten Freundschaften, finde ich. Wenn man sich mit jemandem unterhält, der totales Interesse hat, der nicht zum Handy greift in einem Gespräch, sondern einfach sagt, so, was berührt dich gerade? Wie geht's dir denn eigentlich? Komm, erzähl, und ich freue mich, dich zu sehen. Das ist in Freundschaften wichtig und das ist in Klassen wichtig, oder? Was sagst du?
Ja, ich glaube, was nicht verkannt werden darf, ist, dass es auch ein bisschen aus egoistischen Gründen ist. Also das eine hebt das andere nicht ab, weil zum Beispiel die Sterbebegleitung mache ich nicht aus altruistischen Gründen, sondern ich sehe halt den Tod und bin dadurch glücklicher im eigenen Leben. Und es fühlt sich so gut an, wenn man letzte Wünsche erfüllen darf. Also es gibt fast nichts Größeres, was Wertvolleres. Und genauso mit den Schülern. Wenn ich auf einer brutalen Beziehungsebene mit den Schülern bin, dann erleichtert mir das meinen Schulalltag total, weil die mir alles verzeihen. Auch wenn ich Fehler mache. Und für mich das Wichtige ist halt, dass man in der Schule nicht immer nur fragt, was musst du wissen, sondern dass der Schüler sich fragt, wer will ich sein? Und ich glaube, das ist das. Und wenn ich wissen will, wer ich sein will, und wenn ich jemanden als Coach in Anführungsstrichen dazu bringen will, herauszufinden, wer er sein will, dann muss ich ein bisschen Interesse an den Menschen haben. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum es manchmal in Schulen nicht so läuft, weil Schüler haben eine brutal gute Antenne dafür, ob jemand sich wirklich für sie interessiert oder nur so tut. Und die spüren das sofort. Und das spüren nicht nur Schüler, das spüren schon kleine Kinder sofort, ob du wirklich Interesse dabei hast oder nur so tust und währenddessen irgendwie an deinem Handy bist oder sonst was, das spürt man. Und ich glaube, wichtig wäre dieses authentische Interesse zeigen. Und es kostet Zeit, das ist du kommst ja aus der Wirtschaft, das sind absolute Investitionskosten, die man da drin hat, und die kriegt man hundertfach zurück.
Mhm. Sag mal, wie erlebst du denn dann einfach ein Kollegium? Also ich sag mal, es gibt ja viele in Lehrerkollegien, ich sehe das immer wieder, die so gefrustet sind, die raus wollen aus dem System. Es gibt ja eine Studie, ich glaube vom Robert-Bosch-Institut war das, die besagt, dass 25% der Lehrkräfte den Job wechseln würden, wenn sie woanders eine andere Perspektive hätten. Für dich käme das ja offensichtlich nie in Frage, so glücklich bist du in diesem Beruf. Aber wie erlebst du das dann bei Kolleginnen und Kollegen?
Ja, das ist ein Trugschluss, weil ich hatte in den letzten Jahren ein paar Mal die Angebote, dass ich aus dem Lehrberuf rausgehe und was anderes mache. Und ich musste mich da schon auch immer stark hinterfragen, weil man ja schon auch ein Teil eines Systems ist. Und auch wenn ich mir Zeit für die Schüler nehmen will, sie besser kennenlernen will und so weiter und so fort, habe ich ja trotzdem äußere Bedingungen, die mich dazu bringen, dass ich den Lehrplan durchziehen muss, weil sie haben Abschlussprüfungen und auch die Schüler wollen gut zur Abschlussprüfung gebracht werden. Also auch der Wunsch der Schüler ist da. Und ich glaube, das ist schon etwas, wo man sich selber hinterfragen kann in dem System. Was ich allerdings nicht so mag, ist tatsächlich nicht frustrierte Lehrer über das System, sondern frustrierte Lehrer über die Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, das ist dieses Lästern oder dieses Schlechtreden über Schülerinnen und Schüler. Ich finde immer, das hat alles so einen Compound-Effekt, weil das ist alles exponentiell. Wenn du schlecht über jemanden redest, hört es jemand, redet schlecht über den. Ich gehe in die Klasse rein, habe schon meinen Wahrnehmungsfehler, den ich da reinbringe. Und was ich mir angewöhnt habe in letzter Zeit ist dass ich über sehr schlechte Schüler sehr, sehr gut, sehr laut im Lehrerzimmer rede. Weil das hat auch einen Effekt, wenn jemand sagt, oh, der war so und so, wie war der bei dir? Super. Ganz toll, hat sich heute echt gut gerafft. Das macht auch was mit jemandem. Erstens, vielleicht redet man dann positiver über den Schüler. Und zweitens, vielleicht redet man dann nicht mehr schlecht über den Schüler mit dir. Und das ist auch ein egoistischer Grund, aber das ist auch hilfreich für die Psychohygiene, dass es dann einen nicht so runterzieht. Und ich glaube, was man sich in der Lehrerschaft immer suchen muss, sind Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die total Lust haben auf das Positive. Und ich meine, wir haben 120 bis 140 Kollegen an der Schule. Da findest du immer 5, 6 Leute, die total Lust haben, die sehr schülergewandt sind und sagen, hey, ich will total tolle Projekte machen. Wir haben die besten Schüler ever. Wir können uns ganz viel erlauben, weil es ist ja immer mein Credo, Schule ist ein Spielplatz und ich suche mir raus, mit wem ich spielen will. Genau, das kann man auch machen. Ich glaube, wenn man so ein bisschen rauskommt aus dieser Lästerschiene, aus diesem Schlechtreden von Schülerinnen und Schülern, dass es dann dazu führt, dass eine Kultur sich positiv etablieren kann. Übrigens auch bei Schülerinnen und Schülern, wenn die anfangen, schlecht über Kolleginnen und Kollegen zu reden, dann sage ich auch, das und das ist aber total positiv daran. Also auch dieses Reframing, warum diese Negativeigenschaft eigentlich positiv sein kann. Und ich glaube, entweder verändert sich dadurch eine Schulkultur oder es ist der Nebeneffekt, dass keiner mehr mit dir lästert über andere. Und ich finde, das ist auch immer was Positives. Aber lästern, da bist du auch ein Experte, gell? Was sagst du dazu?
Ja, beim Lästern bin ich ein Experte.
beim Anti-Lästern.
Ja, genau. Beim Anti-Lästern ist es so, dass ich mich versuche, davor zu schützen und das Ganze in so eine Art Challenge irgendwann mal, also kam ich da drauf. Übrigens auch aus einem Unternehmensberater, der im Bereich positiver Psychologie versucht, Persönlichkeitsentwicklung bei Mitarbeitern, Unternehmen zu fördern. Ja, also ich habe im Prinzip ein kleines Armband an, das man hier sieht. Und dieses Armband kommt eben aus der positiven Psychologie. Und es soll dazu führen, dass man sich selbst bewusst macht, auf zwei Dinge zu verzichten, die einen eigentlich täglich runterziehen, die aber gesellschaftlich total etabliert sind und normal sind. Und zwar das erste ist Lästern. Also das heißt, nicht mehr schlecht über Menschen zu reden, die nicht mit anwesend sind, sondern stattdessen offen und ehrlich, wenn es mich so sehr stört, mit der Person einfach ins Gespräch geht, sagt, das und das stört mich. Und wir müssen da einfach mal reden. Denn Lästern ist, zerstört eine Vertrauensebene. Ne? Wenn wir zwei lästern würden über eine dritte Person und die dritte Person würde irgendwann mit dir mal sprechen, hätte ich irgendwie unterbewusst vielleicht auch Schiss davor, dass ihr vielleicht auch mal über mich lästert. Denn ich würde dich unterbewusst als lästernde Person einschätzen. Und das möchte ich erst gar nicht, dass es Menschen über mich denken. Sowohl Lehrkräfte, also Kolleginnen und Kollegen, als auch Freunde, aber natürlich auch Schülerinnen und Schüler, denen ich damit immer suggeriere, Leute, ich trage das Band. Übrigens, wer Lust hat von meinen Schülern, kann immer mitmachen. Also ich mache das immer, stelle das meinen Klassen vor. Und wenn ich es machen würde, würde mich dabei ertappen, müsste ich das Band abziehen, ans andere Handgelenk ziehen, um quasi zu sagen, ich habe dagegen verstoßen, dass ich nicht lästern wollte. Und bei mir ist es immer so, es machen nur wenige Schüler mit. In der Berufsschule sind wenige bereit, bei so einer Competition mitzumachen, weil sie sagen, sonst habe ich keine Gesprächsanlässe mehr in der Pause. Hat schon eine Schülerin mal gesagt. Siehst du, wie heftig das ist, wie Lästern eigentlich zur Normalität geworden ist, schon in frühen Jahren. Und das Zweite ist, darauf zu verzichten, sich über Dinge zu beschweren, die man nicht ändern kann oder nicht ändern will. Aha. So, ist schon wieder, weiß ich nicht, am Wochenende sollen es 35 Grad werden und ach, das ist ja schon wieder schrecklich und das Wetter und noch die Schule und dieses. Punkt war dahinter, dass man vielleicht ab und zu, okay, mal irgendwo Dampf ablassen muss. Aber ich glaube, darum geht es diesen Menschen nicht. Die erzählen manchmal Bedeutsamkeit, Selbstwirksamkeit durch ihr Klagen, ne? Durch ihr Elend. Elend ist freiwillig, hast du eben gesagt. Ne? Und ja, das wollen sie der Welt mit ja, kundtun und achten dabei aber auch nicht darauf, wie geht es denn dem Gegenüber eigentlich. Das heißt, der ist vielleicht gut drauf, der hat eine gute Stimmung und ich ziehe den permanent mit jeder Klagerei mit runter. Und warum mache ich das denn eigentlich, ne? Soll nicht heißen, dass man das nicht vielleicht im Privaten dann trotzdem natürlich mal macht mit Vertrauenspersonen, einfach du, ich muss mich mal auskotzen oder so, ne? Aber im Grunde versuche ich darauf zu achten. Und die Competition hat bei mir ein halbes Jahr gedauert. Ich führe das gerade zu Ende. Ein halbes Jahr gedauert, denn das Ziel dahinter ist, 21 Tage lang vom Aufstehen bis zum ins Bett gehen das Bändchen nicht mehr wechseln zu müssen ans andere Handgelenk. Und die Psychologie dahinter ist, wenn ich das 21 Tage lang trainiert habe, dann hat sich auch unterbewusst meine eigene Einstellung, meine Haltung geändert. Das ist wie Training im Sport. Und ja, dann bin ich eigentlich zu jemandem geworden, der das halt trainiert hat, nicht mehr so zu machen. Und es hat gewirkt bei mir. Also ich trage das Band immer seit vielen Jahren. Und es hat gewirkt. Ich bin viel, viel entspannter, gelassener dadurch, weil das macht ja auch was mit deiner Energie, mit deinem inneren Frust irgendwie, den du mit dir rumträgst.
Also ich habe ein bisschen Gänsehaut auch bei der Geschichte. Ich finde es eine total geniale Achtsamkeitsübung. Und ich habe in den letzten 10 Jahren, ich mache immer so Monatsexperimente. Also schon seit über 10 Jahren, mehr genau, mache ich immer so Monatsexperimente. Was heißt zum Beispiel einen Monat lang eiskalt duschen oder einen Monat lang im Hospiz leben. Ich habe einen Monat lang mit Straßenkindern gelebt und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe immer einen Monat lang, mache ich so Challenges. Und ich muss sagen, in den letzten 10 Jahren, die schwerste Challenge, die ich nicht geschafft habe, obwohl ich sie 2 oder 3 Mal angefangen habe, war, nicht schlecht über andere zu sprechen. Das ist so automatisiert im Kopf. Du bist auch in einem Strudel sofort drin, wenn jemand anfängt mit XYZ. Ist ja auch sozial total verpönt, wenn du dann sagst, nö. Ich will jetzt nicht über jemanden schlecht reden, also weil das ist ja sozial, also man zeigt ja, man ist ein Teil der Gruppe, also dieses Norming und so weiter und so fort, du bist ja ein Teil der Gruppe, wenn du bestimmte soziale Riten mitmachst, wie schlecht reden über das Wetter oder über andere Menschen und so weiter und so fort und dass du eher ein Außenseiter bist, wenn du da nicht mitmachst. Und ich glaube immer, die Frage ist, kommt es aus welcher Haltung kommt es heraus? Kommt es aus einer Haltung heraus, die ein Ego hat? Also weißt du, immer lästern bedeutet eigentlich, du hast ein höheres Ego, weil du sagst, du kannst irgendwas besser oder bist in irgendwas besser als eine andere Person. Und ich sage zu meinen Schülerinnen und Schülern immer, dass über Lästern gibt es eine komplette Doppelstunde bei mir, weil das ganz schlimm in der Schule ist, natürlich auch mit Mobbing und so weiter und so fort. Und ich sage zu meinen Schülerinnen und Schülern immer glaubt ihr, jemand, der sehr glücklich wäre, würde lästern? 100% der Klasse sagen, nee, der würde das gar nicht brauchen, der ist bei sich. Und ich habe es dieses Jahr gemacht, nochmal eine Challenge, eine Woche lang mit meinen Schülerinnen und Schülern. Kein einziger Schüler hat es geschafft, ich habe es auch nicht geschafft. Und das ist, glaube ich, etwas, was so schwer ist. Und von, wie gesagt, ich habe so viele Challenges schon gemacht, aber das ist etwas, wo ich sage, wow, das muss man auch erstmal schaffen. Also es hört sich so klein und banal an, aber ich glaube, das ist der größte Mind-Shift-Switch, den man kriegen kann.
Also ja, ich kann euch gerne, wenn du das möchtest, nochmal diese Challenge zuschicken, das heißt Bänder zuschicken für dich und deine Klasse, denn die Methode, also ich habe es am Anfang auch nicht geschafft, also ich habe ganz lange gebraucht, deswegen habe ich ja gesagt, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, weil du musst immer wieder von vorne anfangen, also selbst wenn du es 10 Tage lang geschafft hast, musst du trotzdem, wenn du es dann feststellst, abziehen ans andere Handgelenk und dann wieder von vorn anfangen. So, das heißt, dafür habe ich dann ein halbes Jahr gebraucht, weil ich halt immer wieder dran geblieben bin. Ne? Und das ist halt super schwer, ein Gespräch in eine andere Richtung zu lenken, wo einer eigentlich sich nur beklagen will. Und gleichzeitig aber auch zum Beispiel zu sagen, ich den Schülern, also in der Realität läuft es ja dann so ab, jemand spricht über einen Schüler, ne, wie du auch schon gesagt hast, und jetzt kommt es darauf an, wie Sprichst du denn jetzt auch über denselben Schüler? Du hast schon gesagt, vielleicht der ist gar nicht so oder das und das ist auch positiv an ihm. Ich sage meinen Schülern auch immer, ich muss natürlich auch ehrlich über euch sprechen. Also das heißt, wenn jemand sehr still ist, wie kriegen wir den dazu, dass er sich mehr öffnet, um das Ganze halt auch lösungsorientiert darzustellen oder einen Klassenclown, darüber so zu sprechen, dass es respektvoll ist und dass wir irgendwie gemeinsam nach einer Lösung schauen, wie er da rauskommt aus dieser Verhaltensweise, die so nicht akzeptabel ist. Und das teile ich auch meinen Schülern mit, dass ich sage, ich werde nie über euch lästern oder respektlos, despektierlich über euch sprechen. Ich muss über euch sprechen, aber da könnt ihr sicher sein, immer auf einer professionellen, auch lösungsorientierten Ebene.
Toll. Ne? Nehme ich mit und die Bänder würde ich auch gern mitnehmen.
Tick. Ja, haben wir, schicke ich dir zu.
Dass wir es ausprobieren können.
Ja, gibt's so eine kleine Karte zu. Wäre ich für Feedback natürlich jederzeit sehr, sehr offen.
Sehr gern.
Ja? Ich wünsche euch da gutes Gelingen. Du, sag mal, also über Glück hast du viel, konntest du schon viel sagen auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass Social Media für dich ein Bereich ist, der, also erklär mal selbst, Social Media und Glück, was hat das miteinander zu tun? Und ich glaube, du hattest gesagt, dein größtes Lob, das habe ich mir aufgeschrieben in unserem Vorgespräch, ist es, wenn Schülerinnen und Schüler zu dir sagen, dass sie Social Media gelöscht haben.
Ja, also es ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, dass das größte Lob ist. Das größte Lob ist für mich, wenn meine Schülerinnen und Schüler gut im Unterricht mitmachen. Ich glaube, das ist etwas, was mir noch mehr gibt. Aber gleichzeitig muss ich natürlich sagen, dass das mich gerade brutal beschäftigt mit Social Media. Also ich meine, ich war selber auf TikTok. Ich habe das ja ein Jahr lang ausprobiert. Ich habe selber gemerkt, wie krass das ist, wie vereinnahmt es ist. Und wenn man sich wissenschaftlich Glück anschaut, dann hat man eigentlich drei Punkte, auf die man achten muss. Erstens Bewegung. Bewegung durchgehend macht glücklich. Da gibt es sogenannte Myokine, die auch noch dazu führen, dass die Nervenschichten dicker werden, dass man sich Sachen besser merken kann und so weiter und so fort. Das heißt, das haben wir wissenschaftlich belegt mittlerweile, dass es auch gut fürs Gehirn ist. Beziehungen, Social Media und WhatsApp etc. Führen dazu, dass du das Gefühl hast, intensive Beziehungen zu haben, obwohl dir diese Inferenzen fehlen, also dieses Zwischenmenschliche, diese Blickkontakte und so weiter und so fort. Aber du hast das Gefühl ständig, du hast Beziehungen und trotzdem fühlt man sich leer. Das heißt, da müssen wir uns irgendwas anschauen. Und das Letzte sind Referenzpunkte. Also es sind immer Referenzpunkte, die einen unglücklich machen. Und die besten Studien dazu sind, wenn man sich einfach alle Olympioniken der letzten Jahre anschaut und immer guckt, wie der Silbermedaillengewinner aussieht. Und es ist natürlich so, dass der Bronzemedaillengewinner immer glücklicher aussieht als der Silbermedaillengewinner, weil er hat ja Silber, also Gold verloren und der andere hat Bronze gewonnen. Und ich glaube, das Wichtige ist halt, dass du Referenzpunkte so niedrig wie möglich hältst. Kleines Beispiel ist, früher habe ich das so gemacht im Unterricht, dass ich immer erstmal gesagt habe, wow, und jetzt die erste Arbeit ist für die Katrin und die Katrin hat 15 Punkte. Ein Applaus für Katrin. War Applaus. Und dann war das aber der Referenzpunkt. Das heißt, jede Note, die danach kam, war ja immer der Vergleich mit Katrin. Ebenso mit dem Durchschnitt. Ich schreibe den Durchschnitt nirgendwo mehr auf. Weil das ist immer der Referenzpunkt. Bin ich jetzt schlechter als der Durchschnitt oder besser? Das heißt, ich vergleiche mich ja, mit was vergleiche ich mich? Ich schreibe mittlerweile die letzte Klassenarbeitsnote auf. Also das ist der Referenzpunkt mit dir selber. Und dann aber im Einzelgespräch mit dem Schüler kannst du auch sagen, hey, das war einfach ein ganz anderes Thema, falls der Schüler jetzt viel schlechter geworden ist. Aber das ist der Referenzpunkt mit einem selber oder mit deinem früheren Ich, mit einem anderen Thema. Und ich glaube tatsächlich, dass Social Media Gift ist für diese Referenzpunkte. Weil du hast Referenzpunkte mit Leuten auf Instagram oder sonst was, die reisen können, die Geld haben, also beziehungsweise suggerieren, dass sie reisen können, suggerieren, dass sie Geld haben, suggerieren, dass sie ein schönes Leben haben. Du kannst Stars verfolgen, mit denen du dich auch irgendwie vergleichen musst. Ich habe letztens gelesen, dass nur 1% der Menschen es überhaupt schafft, so ein 8-Pack zu haben, genetisch. Und das sind ja die Leute, die auf Social Media sind. Das heißt, du vergleichst dich dann natürlich auch standardgemäß damit. Und ich glaube, neben diesen ganzen gewünschten und unerwünschten Nebeneffekten, da bin ich jetzt nicht der Experte dafür, da gibt es ganz andere Leute, die sind da Experten, wie der Passivkonsum auf Social Media ist, ohne dass du selber Social Media hast. Da gibt es tolle Experten dazu. Sag ich persönlich nur mit der Erfahrung, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, dass Social Media Gift ist und dass es wichtig ist, wie man damit umgeht. Und zum Beispiel mache ich mit meinen Schülerinnen und Schülern, da geht es darum, wie viel Lebenszeit man hat im Leben. Und da rechnen wir wirklich aus, wie viele Wochen hast du noch zu leben. Also sie schätzen, wie alt sie werden, dann sagen sie 100, der eine sagt 72 und so weiter und so fort. Dann gucken wir, wie viele Wochen sind das noch bis dahin. Und dann schauen sie sich ihre digitale Bildschirmzeit an und rechnen mal aus, wie viele Wochen sie dadurch verlieren, nur über ihre Smartphone-Nutzung. Also wie viel Lebenszeit es ist. Das ist schon ein brutaler Aha-Effekt. Und was ich als zweites mache, ist, dass ich mit ihnen durch ihren Feed gehe. Also sie sollen alle auf Insta scrollen und mal in sich fühlen, welche Person, denen sie folgen, gibt ihnen eigentlich ein schlechtes Gefühl, dass sie nicht genug sind und dass sie denen entfolgen. Und das reicht mir auch schon aus. Also sie müssen nicht Social Media löschen oder sonst was, aber das reicht mir meistens auch schon aus, dass sie einfach diese ein, zwei Personen, die sie sehr intensiv verfolgen, wo sie danach streben zu sein, wie sie sind, also wie diese Personen sind, schlussendlich aber dann doch diese löschen, weil sie merken, es tut meiner psychischen Gesundheit überhaupt nicht gut. Und ich meine, nach Corona, mentale Gesundheit, da kann, glaube ich, jedes Elternteil, jeder Vater, jede Mutter, jeder Lehrer kann spürt einfach, dass das ein schweres Thema geworden ist. Und so finde ich, kann man Schülern viel besser helfen, als dass man ihnen einfach die Smartphones wegnimmt. Das ist auch okay, dass sie da so einen kleinen Entzug haben. Aber ich glaube, so kann man noch besser helfen, zu verstehen, wie sie selber auch damit umgehen können.
Wow, also ich glaube, dass du, so wie du es jetzt gerade so ausführlich dargestellt hast, eben auch erreichst, dass die Einsicht, also die intrinsische Motivation bei einigen Schülern aufkommen könnte, den Sinn dahinter zu verstehen, warum es jetzt gerade wichtig ist, zwei, drei Leuten zu entfolgen und sowas. Und das kannst du ja nicht erreichen, wenn du aus Strafe sagst, ich nehme dir das Handy weg. Dann erreichst du ja eher das Gegenteil, dass du unbedingt diesen Moment erwartest, bis du es wieder hast, aber du siehst gar nichts ein.
Ja, ich habe mein Lebenskredo von Viktor Frankl. Viktor Frankl war ja KZ-Überlebender und hat danach noch die, Ergotherapie begründet. Also Viktor Frankl war Psychologe, war dann im KZ und hat das überlebt, indem er sich immer überlegt hat, krass, wenn er da rauskommt, wird er ein Buch drüber schreiben. Und er hat immer gesagt, always start with the why. Und das ist, glaube ich, auch mein Credo im Leben geworden, so in den letzten Jahrzehnten, dass ich mich immer frage, warum? Und mittlerweile hat man ChatGPT, da kann man gut nachfragen, das warum. Aber ich habe früher mehr Zeit verbracht mit der Frage warum als mit der Unterrichtsplanung, weil ich mir überlegt habe, was hat das Thema mit dem Leben der Schülerinnen und Schüler zu tun? Also wie kann ich das vermitteln? Always start with a why. Das heißt, immer wenn ich irgendein Thema im Unterricht habe, auch im Sportunterricht, was weiß ich, Volleyball, dann muss ich fragen, okay, warum ist es wichtig im Leben, dass wir die und die Übung machen? Und ich glaube, wenn man sich fragt, always start with a why, warum könnte nicht nur das Thema XYZ, sondern warum, dass die Schüler sich anfangen, das zu fragen, warum scrolle ich jetzt gerade auf Social Media? Und ich hatte es letzte Woche im Unterricht, ich habe nur die Frage gestellt, zu welchen Apps gehst du, wenn du überfordert bist? Das war eine Diskussion, die 20 Minuten dann ging. Weil die Schülerinnen und Schüler das erste Mal gemerkt haben, dass sie den Automatismus haben. Also warum mache ich die App auf? Und deswegen sage ich auch immer wieder, always start with the why. Frag dich selber, warum. Und ein guter Tipp kann auch sein, es gibt zum Beispiel eine App, die heißt Zenscreen, also Zenscreen, Zenscreen. Da musst du 10 Sekunden atmen, bevor du die App öffnest. Und allein wenn das sich meine Schülerinnen und Schüler schon runterladen, liebe ich das, weil sie dann kurz in dieses Why kommen, will ich da wirklich rein und nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern ich brauche das für mich selber. Also ich habe die App auf jeder Social Media Plattform drauf und überlege mir dann, will ich jetzt gerade in WhatsApp eigentlich rein oder was? Oder keine Ahnung, wenn ich total überfordert bin, weil ich halt 100.000 Sachen machen will, warum habe ich jetzt gerade YouTube aufgemacht? Also einfach ja. Und so, und ich glaube, das ist halt toll, wenn du kurze Zeit hast, nach diesem Warum zu fragen.
Okay, super Tipp. Habe ich mir direkt mal aufgeschrieben. Sense-Screen als Tipp. Ja, genau. Also wir ertappen uns ja selbst dabei.
Das ist
genau, häufig so ist es so ein Ablenkungsding. Kommen gerade 5.000 Dinge gleichzeitig im Kopf. Ja, nee, stattdessen guckst du mal kurz im Social Media irgendwo. Ja. Ne? Wie sieht das bei dir aus? Wie stehst du dem gegenüber? TikTok, Instagram sind sicher typischen Plattformen, aber WhatsApp, hat das für dich im Prinzip so, ist es das Gleiche, wo du sagst, auf gar keinen Fall schon früher, oder wie sieht das aus? Weil ich glaube, viele Eltern stellen sich die Frage, ab wann WhatsApp, da gibt es dann den Druck, ne? Die anderen Eltern machen das auch. Wie denkst du darüber?
Ich glaube, da bin ich die falsche Ansprechperson. Ich bin jahrelang schon am Überlegen, wie ich schaffe, WhatsApp zu löschen. Ich glaube, dass WhatsApp für mich noch schlimmer als TikTok und Instagram geworden ist. Also für mich persönlich, weil es ist eigentlich sehr gesund, nicht immer erreichbar zu sein. Und auch, dass die anderen Menschen das Gefühl haben, dass man nicht immer erreichbar ist. Und ich glaube, das ist eigentlich das Menschsein, wo du im Hier und Jetzt leben kannst. Aber durch WhatsApp fehlt auch so ein bisschen Achtsamkeit oder fällt ein bisschen Achtsamkeit weg. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist eigentlich die Simulation von Beziehungen. Klar kannst du mal Leute fragen, wie geht's dir? Ich habe schon lange nicht mehr an dich gedacht. Was läuft bei dir? Oder Bilder schicken oder sonst irgendwas. Was du aber schaffst, und jetzt spreche ich mal aus der Erwachsenensicht, bevor ich auf die Kindersicht gehe. Was du schaffst, ist eigentlich ein Medium, das dich dazu bringt, dass du A, vielleicht gar nicht mehr in den Beziehungen jetzt bist, weil wie du vorhin gesagt hast, manchmal sitzt man da und dann macht's blim und dann guckt jedermann wieder auf sein Handy. Das heißt auch immer diese Aufmerksamkeitsspanne, die dann weg ist. Und B, ist es die ständige Erreichbarkeit. Und was für mich am schlimmsten ist, ist, ich habe immer so ganz viele offene Nachrichten, zwischen 100 und 400 offene Nachrichten. Ich stehe jeden Morgen auf mit dem Gefühl, ich habe Schulden. Und du kannst Schulden mit Geld haben oder Schulden mit Zeit haben. Und ich habe das Gefühl, ich habe Zeitschulden. Das heißt, ich stehe jeden Morgen auf und muss erstmal die Schulden begleichen. Das heißt, ich muss erstmal wieder hinterherkommen. Und eigentlich ist es total krankhaft. Und deswegen, weil Leute diese Schulden nicht haben wollen, machen sie unbewusst oder bewusst, antworten sie sofort. Das heißt aber auch, sie sind ständig erreichbar, sie antworten sofort und haben aber ständig auch das Gefühl des Dopaminkicks, weil sie diese Benachrichtigungszeichen nicht mehr haben, weil das dann einfach weggeht. Und ich glaube, wer sich das mal anschauen will, das gibt es eine total tolle Netflix-Doku, die heißt Das Dilemma mit den sozialen Medien. Schaue ich mir auch immer mit meinen Schülerinnen und Schülern an, dass eigentlich diese Benachrichtigungsleiste, die von WhatsApp kommt, dass die eigentlich von dem einarmigen Bandit kommt, dieses Runterscrollen, dass dann wieder eine Benachrichtigung da ist und so weiter und so fort. Deswegen sage ich aus WhatsApp, aus Erwachsenensicht, ist das eigentlich etwas, was katastrophal ist, weil du immer das Gefühl hast, oh nein, ich müsste noch was machen. Ah, ich habe das vergessen, ich habe vergessen, dem zu antworten. Oh nein, XYZ. Und jetzt kommt es aus Kinder- und Schülersicht. Es macht was mit Kindern, wenn sie ständig erreichbar sind und aber auch, wenn sie das Gefühl haben, dass andere Menschen ständig erreichbar sind, zum Beispiel ihre Eltern. Also, dass man keine Grenzen mehr auch als Eltern setzen kann, seine Bedürfnisse, auch das Gefühl von Freiheit, von Autonomie. Und ich glaube, dass WhatsApp eigentlich, gehen wir mal weg vom Mobbing und so weiter und so fort, da gibt es ganz andere Leute, die da viel besser, vielleicht weißt du da auch besser Bescheid, diese ganzen Klassengruppen, es gibt diese Anna-Gruppen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Anna-Gruppen sind von Anorexie, Mädels, die Gruppen, wo sie sich gegenseitig Bilder schicken und sie sagen immer, du bist zu fett. Also als ich das erste Mal bei einer Schülerin gesehen habe, habe ich gedacht, ich wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es gibt riesige Gruppen und ich glaube, dass man nicht verkennen darf, wie gefährlich WhatsApp eigentlich auch für unsere mentale Gesundheit ist. Und ich habe eben eine Schülerin gehabt, deswegen kommst du da drauf, die hat nach dieser Stunde, hat sie ihr Handy weggegeben, hat sich ein Klapp-Handy geholt und die hat dieses Jahr Abitur gemacht, hat es geschafft, von 11. bis zur 13. nur ein Klapp-Handy zu haben und hat gesagt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Weil sie einfach davor gemerkt hat, sie ist gegeißelt und es ist etwas, wo ich wieder von Schülern lernen kann. Wir können immer von Schülern lernen. Ich als Erwachsener schaffe das nicht, weil ich habe da Web und TIS und ich brauche meine Kontakte und irgendwie, wenn was mit der Kleinen ist und so weiter und so fort. Und die Schüler, die sind so toll teilweise, die wachsen so über sich hinaus, dass sie dann diese Gruppendynamik und diese Drucksituation nicht eingehen, sondern dass sie dann sagen, nee, ich merke, das tut meiner mentalen Gesundheit nicht gut, jetzt hat die das Abi fertig oder hat das Abi jetzt gemacht, noch das mündliche Abi nächsten Monat. Und die sagt, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Und das ist das, was mich so stolz macht, wo ich sage, krass, es gibt... Die merken das, aber die haben manchmal keine Tools, was sie dagegen machen sollen. Was sind deine Erfahrungen dazu?
Puh, also ich würde dir in allem total zustimmen. Also das ist schon etwas, das ja jemanden beschäftigt, natürlich im privaten Bereich, also bei den eigenen Kindern. Klar, man macht sich drüber Gedanken. Du hast eine junge Tochter, ich habe zwei kleine Kinder. Der eine ist schon ein bisschen größer und natürlich ist sowas Thema. Also erstmal finde ich's, also für mich unglaublich krass von dir zu hören, dass du, welches Stolzgefühl das natürlich auch auslöst, wenn du einfach Schülern oder mit Schülern gemeinsam so tief in dieses Thema eindringst, dass sie den Sinn darin, dieses Why, ne, was du auch sagst, total erkennen und von sich aus darauf verzichten. Also das ist für mich pädagogisch, muss ich jetzt wirklich sagen, Oberliga, was du dann hinkriegst, dass die darüber nachdenken und du die wirklich davon wegkriegst. Die leben ja, die lernen ja für ihr Leben, was das angeht. Und selbst wenn sie irgendwann, sage ich mal, älter wird oder Familie hat oder sagt, okay, für familiäre Gründe brauche ich jetzt WhatsApp wieder, so wie es bei dir auch ist. Aber sie hat jetzt eine ganz andere Erfahrung in jungen Jahren erlebt, wo sie einfach sagen kann, hey, ich weiß, wie es sich wieder anfühlt mit dem Klapphandy. Und deswegen weiß ich jetzt, dass ich WhatsApp viel, viel professioneller und ja, und aus Gründen nutze, die für mein Leben gerade wichtig sind und ansonsten wahrscheinlich das Ganze total reduziere. Ne? Und das ist, also Chapeau, wirklich, das finde ich mega gut. Hier wird man nochmal drauf zu sprechen kommen, was für Material, also ne, wenn du da sagst, du bietest auch irgendwas an, dann ich würde das zum Download irgendwo zur Verfügung stellen, vielleicht mache ich auch meine Website zum Podcast, einfach, dass andere vielleicht sogar Dinge oder Unterrichtsmaterialien nutzen können, wenn du einverstanden bist.
Ja klar, ich bin gerade dabei, ein paar Sachen zu entwickeln, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Unter anderem, weil WhatsApp dazu führt, dass man weniger Lebenszeit hat.
Ja,
bin ich gerade dabei, so ein bisschen zu gucken. Übrigens, meine Strategie jetzt gerade ist geworden, dass ich WhatsApp Business mir geholt habe. Und da kann man automatisierte Antworten einschalten. Und dann steht da drin, dass ich eine Woche, also werde ich jetzt nächste Woche mal ausprobieren, Montag bis Sonntag, dass da drin steht, ich bin eine Woche nicht erreichbar. Und jeder, der mir schreibt, kriegt automatisch die Nachricht, dass ich einen Detox mache. Also, dass ich eine Woche lang mein Smartphone nicht mehr bei mir habe. Und ich verspreche mir davon auch ein bisschen mehr Freiheit.
Cool. Also, da musst du mir unbedingt mal von berichten, wie das so geglückt ist. Ich schreibe dich dann
per WhatsApp
an. Ne? Ja. Alles klar. Kriegen wir hin. Nein, ansonsten WhatsApp, ja, ich sehe alles genauso wie du. Punkt. Es ist etwas, das dazu führt. Und ich hab mich gerade dabei ertappt gefühlt. Ich habe ein paar Leuten nicht geantwortet in den letzten 1-2 Wochen. Und es ist im Hinterkopf.
Es ist im Hinterkopf.
Weißt du, du fährst im Auto oder stehst unter der Dusche, was weiß ich, was du machst und denkst dann, ach shit, dem habe ich immer noch nicht geantwortet. So, dann bist du aber wieder drin, machst dich fertig, kommst zu Hause an, dann hast du wieder andere Dinge und dann hast du wieder vergessen und in der ruhigen Minute fällt es dir wieder ein, dem und dem hast du immer noch nicht geantwortet. Ne? Und willst ja auch nicht, dass es so rüberkommt von wegen, du interessierst dich jetzt nicht für den oder, ne? Das ist halt wirklich dieser Druck.
Und Alex, man kann nicht kommunizieren. Auch digital kann man nicht kommunizieren. Jede nicht beantwortete Nachricht ist eigentlich eine Kommunikation für die Person. Und das ist das, was ich eben auch lernen musste oder was die Schüler auch haben. Also die müssen ja jede Nachricht beantworten, weil sie das, also die verstehen das viel besser als wir, weil wir das ohne auch gelernt haben. Und für die ist das ja, also eine Schülerin hat dieses Jahr gesagt, Herr Davan, wissen Sie was? Sie werden das nie nachvollziehen können, weil für mich ist das wie mein Arm. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Für mich ist das ein Gerät. Also ich brauche es und man merkt ja auch, dass es immer wichtiger wird als Gerät, dass man das, also man muss sich einfach nur eine GLK anschauen, wie viele Lehrer da auch an den Smartphones sind. Das heißt, das ist schon etwas, wo man auch ständig hingeht dran. Oder an Bushaltestellen. Ich erwische mich selber mittlerweile, dass ich an der Bushaltestelle mal kurz mein Smartphone raushole. Sage ich, okay, das ist genau die gleichen Impulsivhandlungen, wie wenn Raucher die Zigarette jetzt rausholen würden. Also die ganzen Impulshandlungen hat man auch. Also die ganzen Suchtsymptome sind da. Und dennoch fängst du jeden Tag mit Schulden an. Und als ich die Erkenntnis hatte, habe ich gedacht, krass, ich habe das Gefühl, also wir haben uns ein Haus gekauft, das beschäftigt mich nicht so sehr wie diese privaten Schulden, weil das ist auch immer schon mit schlechtem Gewissen verbunden. Und das heißt, du fängst eigentlich jeden Tag mit einem schlechten Gewissen an. Und das ist etwas, was eigentlich nicht gesund ist. Und deswegen bin ich der Falsche bei WhatsApp oder der Richtige, weil das ist für mich noch schlimmer als jede Social-Media-Plattform geworden.
Abschließend dazu, was würdest du denn dann sagen, wenn jetzt das eigene Kind um die Ecke kommt und sagt mit 10, 11 Jahren, ich hätte gern WhatsApp, weil alle haben WhatsApp und sonst bin ich Außenseiter?
Schwieriges Thema, dafür würde ich auf das Buch Generation Angst verweisen. Ich bin Gott froh, dass meine Tochter erst 2 ist und dass es noch einige Jahre bis dahin sind. weil ich hoffe, dass sich was etabliert. Wir kennen aus dem, also ich habe jetzt so eine Insta-Bubble gesehen, wo einfach Eltern sich zusammengeschlossen haben, die ihren Kindern erst ein Smartphone mit 14 und Social Media erst mit 16 erlauben. Und wie die sich gegenseitig unterstützen dabei. Und ich glaube auch, dass Kinder nicht dumm sind, wenn du ihnen das Warum zackst, wenn du ihnen das Warum erklären kannst. Nur weil es alle machen, heißt es nicht, dass es richtig ist. Also ich meine, es gibt mittlerweile immer mehr Eltern, die ihre Kinder einfach vors iPad setzen. Nur weil das alle machen, um selbst zu entlastet zu sein, heißt es immer noch nicht, dass es richtig ist. Und ich glaube, wenn man mit Kindern offen darüber redet, kann man auch ganz, ganz viel machen. Und eben auch, also kein WhatsApp oder kein Smartphone zu haben, heißt nicht, dass sie nicht irgendwie ein iPad haben dürfen und damit arbeiten als Arbeitsgerät oder dass sie Sendung mit der Maus gucken dürfen. Ich glaube, das ist schon nochmal was anderes. Und viele Menschen haben ja das Gefühl, dass den Kindern dann die Skills fehlen, die man braucht für die künftige Welt. Ich bin mir nicht sicher, ob Social Media einem so viele Skills vermittelt.
Mhm. Ja. Oder ob sie mich nicht vielleicht sogar hemmen, Erfahrungen im Real Life zu sammeln, Herausforderungen zu wuppen, die sich im realen Leben bieten. Ich sage immer, wie zum Beispiel, ich frage meine Klassen immer, wer von euch telefoniert denn gern?
Keiner.
Keiner. Dabei müssen sie ja später in der Lage sein, so eine Mini-Herausforderung wuppen zu können, mal einen Arzttermin vielleicht auch telefonisch zu vereinbaren. Ja, oder irgendwo anzurufen, sich zu bedanken fürs Geschenk bei der Tante oder was weiß ich, ne? So stattdessen, okay, vielleicht würden dann immer mehr, vielleicht schon stattdessen Sprachnachrichten geschickt, weil man sich nicht mehr traut, ne? Das heißt, wie viel Zeit verplemperst du damit, digitale Kompetenzen zu entwickeln und lässt die Kompetenzen verkümmern, Live-Kompetenzen, Lebenskompetenzen, ja, abseits des Bildschirms, oder?
Also man sagt ja auch, das sind Digital Natives, aber was können die am Ende? Die können am Ende scrollen, weil die Apps so perfekt ausgelegt sind, dass man eigentlich nur noch hoch und runter wischen muss. Und ich glaube, was für mich jetzt noch eine, wo du das gerade angesprochen hast, ich habe vor einem Jahr mal mit meinen Schülern gemacht, eine Stunde im Wald, wo wir alle Smartphones mussten wir abgeben und dann waren wir eine Stunde im Wald und dann hat es angefangen zu regnen. Natürlich ist man im Wald ohne Smartphone. Und dann habe ich gesagt, was wolltet ihr schon immer machen? Hat eine gesagt, im Regen tanzen. Dann habe ich gesagt, jetzt sind wir im Wald, wir gucken, dass kein Blitz kommt und wir tanzen einfach mal im Regen. Da hat die Schülerin angefangen zu weinen und hat gesagt, krass, sie hat sich noch nie so frei gefühlt. Und das darf man auch nicht vergessen, dass diese Smartphones, die sind ja gegeißelt. Also man spürt es ja manchmal selber gar nicht, dass man so abhängig davon ist. Und ich glaube, irgendjemand, ein Vater Autor von dem, ich glaube Jonathan Haidt heißt der von diesem Generation Angst, der hat gesagt, er hat seiner Tochter das Smartphone weggenommen für 3-4 Tage und sie hat nach den 3 Tagen einfach mal Danke gesagt, weil sie gar nicht gemerkt hat, wie abhängig sie davon ist. Und es ist ja oft bei der Sucht so, dass du da reinrutscht, ohne zu merken, dass du da drin bist. Und deswegen, also großes Thema, ich bin da nicht der Experte dafür, aber ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, weil ich auch merke, dass das was mit meiner Schülerschaft macht und das ist einfach deren Lebenswelt.
Also, du hast es gerade gesehen, wir sehen uns ja hier über Video, treibt es ein bisschen Pipi in den Augen, muss ich sagen. Stehe ich auch zu. Das ist natürlich eine Geschichte mit der Schülerin dann im Wald. Also, wenn du Interesse daran hast, dass Kinder und Jugendliche glücklich werden später mal und das als Ziel dir setzt, dann ist das ja eine Paradegeschichte.
Und nochmal, wie traurig ist es, dass der freieste Moment in dem Leben dieser Schülerin war, dass sie einfach im Regen draußen war. Das okay. Darf man nicht vergessen.
Ja, ja. Oh Mann, ich muss mich gerade erstmal kurz wieder fangen, weil dieses Thema beschäftigt so viele Eltern. Es beschäftigt Lehrkräfte, die merken, wie die Lethargie Einzug hält in den Klassenräumen, wie viel mehr Beratungsgespräche werden, wo es um psychische Probleme geht bei Schülerinnen und Schülern. Und von daher, ja, es ist so ein tiefes Thema.
Genau, Alex, darf ich aber noch mal kurz eine Sache sagen, warum mich das noch mehr beschäftigt ist. Wenn ich eigentlich möchte, dass meine Schülerinnen und Schüler gut sind, und deswegen sage ich auch immer, das ist wieder so was, was Egoistisches auch von mir. Also wenn ich ihnen das vermitteln kann, dass Social Media nicht so gut ist, dann habe ich keine Competition mit diesen dopamingetränkten Apps. Weil stell dir mal vor, du schaust die ganze Zeit diese dopamingetränkten Apps. Also was ich dann mit meinen Schülern am Anfang mache, ist auch der Indikator, wie oft sie das Handy entsperrt haben. Das kannst du ja auch da schauen. Das heißt, ich gucke manchmal gar nicht auf die Bildschirmzeit, sondern wie oft sie es entsperrt haben. Es gibt Schüler, die haben das Handy über 100, zwischen 100 und 200 Mal entsperrt, bevor sie in die Schule gekommen sind. Das heißt, wir sind morgens um 7.30 Uhr, haben das Handy schon 100 Mal entsperrt, weil das einfach so eine impulsive Handlung ist. Und du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn dieses Video neu gescrollt wird oder sonst was, wird Dopamin ausgesetzt. Und das heißt, du hast ja auch irgendwo einen Gewöhnungseffekt. Und was als Lehrer mittlerweile so schwierig ist, ist, dass du ja die Competition bist zu diesem High-End-Dopamin-Effekt. Und das ist vielleicht etwas, was vielleicht man am wichtigsten aus diesem Podcast mitnehmen kann, was ich jetzt sage, ist, was ich in den letzten Jahren als Erfahrung gemacht habe, ist, du kannst gegen dieses Dopamin-getränkte Aufmerksamkeitsspanne nur ankommen mit Emotionen. Wenn du schaffst, dass die Schüler in einen emotionalen Zustand kommen, wo sie merken, das, was du sagst, ist wichtig, dann kriegst du sie kurz aus diesem Dopamin-Flash raus, den sie den ganzen Tag haben. Und für Lehrkräfte ist es natürlich wichtig, je weniger Social Media sie nutzen, das ist ja mittlerweile die Competition geworden. Und ich glaube, das ist das, was viele Lehrkräfte frustriert, dass sie auch sagen, ja, die Schüler haben keine Aufmerksamkeit, sie verändern sich und so weiter und so fort. Mein empathisches Ich würde sagen, ja, wie denn? Das ist deren Lebenswelt. Wie können wir ihnen helfen? Und nicht noch weiter drauf hauen, sondern sagen, okay, irgendwie, wir müssen doch uns gemeinsam überlegen, wie können wir das machen? Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Spanien hat, glaube ich, die erste smartphone-freien Schulen oder, glaube ich, komplett Social-Media-freie Schulen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist so eine Richtung, die vielleicht gar nicht so verkehrt ist.
Ja, Punkt. Ja. Punkt. Ja, nein, das, wie gesagt, das ist einfach so ein tiefgreifendes Thema. Und als du das jetzt gerade erzählt hast, ich habe mich hatte vor ein paar Tagen die Situation, dass ich mit einem Kollegen drüber gesprochen habe, dass ich gesagt habe, eigentlich würde es uns Lehrern gar nicht so schaden, mal eine Schauspielausbildung zu machen, damit du die Schüler noch emotional erreichst. Ne? Also genau das, was du sagst. Also entweder du bist einfach rhetorisch so gut, hast so gutes Standing, dass es so ein bisschen Talent von dir ist, dass zumindest ein Großteil der Klasse, alle erreichst du eh nie, das sage ich so oder so immer, dass zumindest ein Großteil der Klasse sagt, wow, das ist cool, was Herr Böhle da vorne sagt, da höre ich jetzt mal zu, da könnte sich lohnen. Ne? So, und in dem Moment, ich habe selber mal eine Fortbildung besucht von einer Nichtlehrerin, die aber eine Schauspielausbildung hatte. Und ich habe nie in den letzten Jahren jemanden so an den Lippen geklebt wie dieser Frau. Obwohl der Inhalt für mich so ein bisschen marginal war. Es ging auch um digitale Themen, das catcht mich eigentlich nicht so. Aber dadurch, dass sie halt diese Schauspielausbildung hatte, ich sagte auch zu ihr in der Mittagspause irgendwann, ich bin total mitgenommen von dem, was sie sagen. Und sie haben so eine Aura, irgendwie so eine Ausstrahlung. Ja, sie hatte auch eine Schauspielausbildung gemacht. Ich mir dachte, boah. Also was das bewirken kann, weil bei dieser geringen Aufmerksamkeitsspanne bei unseren Schülerinnen und Schülern mittlerweile, da gebe ich dir vollkommen recht, man muss emotional catchen, du musst den Why liefern zu jedem Thema, sonst sind die weg. Ne?
Und meine Stunde beginnt immer mit einem Storytelling. Also du musst mit dem Storytelling kommen, brauchst doch keine Schauspielausbildung, sondern zum Beispiel jede Glücksstunde zu jedem Thema ist irgendwie, warum hat dieses Thema was mit meinem Leben zu tun? So dass die Schüler sich so ein bisschen identifizieren können. Wenn sie sich ein bisschen identifizieren können, sind sie ganz anders dabei, weil das dann anknüpft an ihrem eigenen Leben. Und ich glaube, was viel im Unterricht ist, ist, dass es oft zu spät anknüpft mit dem eigenen Leben. Oft in dieser Konsolidierungsphase am Ende des Unterrichts. Aber ich glaube, man muss das manchmal umdrehen und einfach am Anfang erklären, was hat es mit deinem Leben zu tun? Und jetzt lernen wir die Theorie dahinter. Und aber du hast recht. Ich weiß nicht, aber ich denke mir dann, oh Gott, jetzt müssen wir nochmal eine Schauspielausbildung machen, noch zusätzlich als Lehrer.
Was sollen wir denn noch alles machen? Ne? Naja. Also ich fand den Gedanken auch relativ krass, aber die Frau hat mich in dem Moment halt so gekriegt, ne?
Ja, spannend, ich denke jetzt drüber nach.
Ja, Mensch, aber ich glaube, du hast es nicht nötig. Hör mal, das Feedback deiner Schüler ist doch gut genug. Zuletzt die Frage, was ist Erfolg für dich im Lehrberuf?
Also, ich glaube ja, dass wenn die Schülerinnen und Schüler nicht für die nächste Klausur lernen, sondern anfangen, über ihr Leben nachzudenken. Ich glaube, wenn aus einer zurückhaltenden Person auch jemand wird, der Selbstvertrauen hat. Ich glaube, diese Wirkung nach innen, das ist für mich Erfolg im Lehrberuf. Und für mich, also ich sage immer, wenn meine Schüler sehr gut mitmachen, dann fühle ich mich brutal geliebt. weil das ist Hilfsbereitschaft. Und Hilfsbereitschaft im Lehrberuf, also ich sage zu den Schülern immer, was würde passieren, wenn ihr nicht mitmacht? Ja, der Unterricht wäre scheiße oder der Unterricht würde nicht funktionieren. Genau. Und dann sage ich immer 50-50. Also auf der Tafel steht immer Elend ist freiwillig und 50-50. Das heißt, 50% ist meine Verantwortung, 50% ist eure Verantwortung. Und manchmal, wenn der Unterricht nicht läuft, dann ist es wegen euren 50%. Manchmal läuft der Unterricht nicht wegen meinen 50%. Aber wenn wir beide einen guten Unterricht haben wollen, dann ist es 50-50. Und ich glaube, wenn Schüler das verstehen, dass sie wichtig sind für das Vorankommen im Unterricht oder dass sie auch den Lernraum mitgestalten, das ist für mich wirklich Erfolg im Lehrberuf. Und ja, vielleicht kommt es auch ein bisschen aus meiner Kultur her. In meiner Kultur ist es so, dass der Lehrberuf ist der heiligste der Berufe, weil man das größte Gut weitergibt, was es gibt, nämlich Wissen. Also Wissen ist das höchste Gut von Menschen und es wird weitergegeben. Und wenn man sich nur vorstellt, was für eine Macht man hat, dass man jungen Köpfen mit beeinflussen kann, das ist krass. Also die beim Wachsen zu sehen, also da kriege ich Gänsehaut vor der Verantwortung auch und vor den Möglichkeiten, die man hat als Lehrkraft. Und allein diese Möglichkeit, nicht als Erfolg zu sehen, das würde ich nie nachvollziehen. Also es gibt für mich kaum einen Beruf, der so viel Sinn hat wie dieser Beruf. Und ja, Erfolg ist manchmal auch, wenn die Schüler einfach sagen, hat total Spaß gemacht.
Das ja, Spielplatz, ne? Hattest du schon mal gesagt, die Schule als Spielplatz zu begreifen, wo man Spaß haben darf und gemeinsam wachsen kann, ne?
Das ist mein absolutes Credo, die Schule ist der größte Spielplatz, den es gibt, weil es gibt kaum etwas, wo du so wenig Negativkonsequenzen hast. Du kannst ja alles ausprobieren, Methoden, Projekte, die können alle schieflaufen und keiner stirbt. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Wenn du eine gute Beziehungsebene hast, verzeihen dir die Schüler das auch. Keine Ahnung, wir hatten dieses Jahr eine Kleiderkreiselaktion, die total in die Hose gegangen ist. Aber kein Problem, weil das war jetzt eine Aktion der Schule. Und dann haben wir andere Aktionen, wie jetzt Skifahren gehen mit den Schülerinnen und Schülern. Da waren 150 Schüler dabei, war der absolute Wahnsinn. Und das heißt, es kann immer Aktionen solche und solche geben. Aber das Coole ist, wenn du anfängst, die Schule als Spielplatz im Leben zu sehen, weil dann traust du dich auch, Dinge zu machen, die du dich sonst nicht trauen würdest. Und ja, und du suchst dir auch die Menschen manchmal aus, mit denen du spielen willst. Und ich meine, wenn ich mit meiner Tochter auf den Spielplatz gehe, dann spielen wir beide und nicht nur sie. Das heißt, das ist ja auch eine Spielwiese für mich und Spiel ist ganz wichtig für Kinder und Jugendliche und Erwachsene.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie Spielen, die Lust am Spielen oder an Begeisterungsfähigkeit zu behalten ein Leben lang, finde ich, ist doch extrem wichtig.
Das stimmt.
Und wie viele Menschen sind es nicht mehr begeisterungsfähig? Egal in welchem Job. Oh Mann, Hammo, wir haben total ausführlich über bestimmte Dinge gesprochen. Ich habe dir vorher, habe ich dir hier so eine Liste zugeschickt an möglichen Fragen, ne? Und ich glaube, wir haben von den Fragen vielleicht passiv ein paar gestellt, aber 8 von 10 nicht. Und ich merke jetzt einfach, wie ich die ganze Zeit drüber nachdenke, boah, nehmen wir einen Teil 2 irgendwann mal auf. Ich würde mich zumindest total drüber freuen, aber gleichzeitig würde ich auch diese erste Stunde jetzt quasi erstmal beenden. Ich glaube, das war auch sehr, sehr viel Input, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über jegliches Material, glaube ich, was du vielleicht zur Verfügung stellst, aber alles kann, nichts muss, also ist keine Pflicht, um vielleicht auch diese Begeisterung, die du für dieses Fach Glück auch rübergebracht hast in der letzten Stunde, vielleicht einfach darin münden zu lassen, dass der ein oder andere vielleicht Inhalte davon mal in seinen Schulalltag, in seinen Unterricht integriert. Das würde mich total freuen. Ja.
Und Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Ich wertschätze es sehr. Ich habe mich total wohl gefühlt. Hier, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können. Und wenn es mir erlaubt ist, würde ich mit einem Storytelling beenden. Wenn ich eine kleine Geschichte erzählen darf. Oh,
ich lasse dir die letzten Worte und sag einfach jetzt schon mal Tschüss an die Zuhörerinnen und Zuhörer und dann kannst du auch nochmal beenden.
Ja, ich glaube, nur eine ganz kleine Geschichte, weil ich fange ja immer oder ende immer mit einem Storytelling. Ich habe einen Schüler gehabt während Corona, der oft nicht im Unterricht da war und irgendwann habe ich gemerkt, dass er am Bahnhof ist, am Bahnhof einfach dort ist und dort im Unterricht teilnimmt. Dann habe ich ihn gefragt, was denn eigentlich los ist. Und dann hat er gesagt, dass er kein Internet hat und er muss immer zum DM, weil da gibt es kostenloses Internet und von dort aus macht er den Unterricht, also von außerhalb des DMs, auch geflüchteter Junge und hat einfach kein Internet gehabt, kein Zuhause im Heim, im geflüchteten Heim. Und ich habe dann mit ihm eruiert, was er machen könnte. Habe ihm dann einfach nur erzählt, wie das total easy in der Bücherei gibt und da so einen kleinen Kasten besorgt und so weiter und so fort. Und der hat vor 1-2 Jahren hat er mich besucht und habe ich ein Bild mit ihm zusammen und er hat auf das Bild Papa geschrieben. Und ich war total erschrocken, weil da Papa drauf stand. Und dann habe ich gesagt, ja, wie Papa? Und dann habe ich gesagt, ja, sie haben mir damals geholfen wie ein Papa. Und das war für mich seine Nebensache. Das war ein Schüler, der keinen Stress gemacht hat, der jetzt, also es war jetzt einfach nur eine technische Sache, wo man geholfen hat. Und dass das eine Auswirkung auf ein Menschenleben haben kann. Und das wollte ich jedem Lehrer und jeder Lehrerin sagen, dass die kleinen Dinge manchmal wichtig sind und man manchmal viel, viel wichtiger ist, als man selber glaubt. Und man vielleicht der einzige Mensch ist, der einem Kind vermitteln kann, dass ihm geholfen wird. Genau. Und das wollte ich noch mitgeben und sagen, in diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag.
Ich hoffe, auch dieses Mal war der ein oder andere wertvolle Impuls für euch dabei. Freut euch jetzt schon auf die nächste Podcast-Folge von Deutschlands ausgezeichnete Lehrkräfte.